Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Gestern einigten sich Bund und Länder auf eine Verlängerung der Einschränkungen. Heute verteidigte die Bundeskanzlerin ihre Corona-Politik.
Das Schlimmste, die Überforderung unseres Gesundheitssystems mit allen medizinischen und in der Folge natürlich auch mit allen wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und ethischen Folgen, konnte also bislang verhindert werden. Aber es ist noch kein nachhaltiger Erfolg. Die Fallzahlen stagnieren auf einem viel zu hohen Niveau.
Wir fassen die Maßnahmen und die Reaktionen zusammen. Außerdem wurde heute die SPD-Politikerin Ziegler zur Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages gewählt. Eine Kandidatur der AfD scheiterte abermals. Und wir berichten über den Krieg in Äthiopien. Zehntausende Menschen befinden sich auf der Flucht. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr Kinderrechte im Grundgesetz. Das zähe Ringen um Formulierungen. Die Sitzung per Videoschalte dauerte gestern länger als erwartet. Dabei waren Einzelheiten längst bekannt. Die Spitzen der Bundes- und der Landesregierungen haben die Schließung unter anderem von Restaurants, Theatern, Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen bis zum 20. Dezember verlängert. Für die Betriebe eine harte Entscheidung trotz angekündigter Hilfen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht davon aus, dass die Corona-Beschränkungen bis Ende Dezember in Kraft bleiben müssen. Gudula Geuter fasst zusammen.
Es sind Kompromisse, die Bund und Länder gestern Abend beschlossen haben. Die bisher gültigen Einschränkungen werden verlängert und teilweise verschärft. Für Weihnachten und Silvester gelten besondere Regeln. Kompromisse waren auch nötig, weil das Infektionsgeschehen so unterschiedlich ist. Messlatte ist der Inzidenzwert, die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über 7 Tage. Wenige Kreise lägen noch unter dem Hotspot-Wert 50, betonte Kanzlerin Angela Merkel am Morgen im Bundestag in ihrer Regierungserklärung. 62 Kreise plus Berlin wiesen dagegen im Schnitt über 200 auf. Ab dem Wert, so gestern der Beschluss, sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.
Deshalb glaube ich oder hoffe ich, dass die Länder, deren Wunsch es war, über 200 nochmal weitergehende Maßnahmen zu ermöglichen, dann auch wirklich Anwendung davon machen, damit wir dann zu einer insgesamt gesenkten Inzidenz kommen können.
Was solche weitergehenden Maßnahmen allerdings sind, bleibt weitgehend den Ländern überlassen. Im eigens angesprochenen Berlin wird noch beraten. In Bayern hat das Kabinett getagt, Ministerpräsident Markus Söder.
Was wird bei 200 gemacht? Weitere Kontaktreduktionen, also beispielsweise Wochenmärkte, Klammer auf, nicht Lebensmittel, aber allgemeine Wochenmärkte, Musikschulen, Fahrschulen, Sportstätten beispielsweise. Und auch natürlich in den betroffenen Hotspot-Gebieten auch ein Alkoholverkaufsverbot in den Innenstädten.
Besonders umstritten ist der Umgang mit den Schulen, die ja an sich offen bleiben sollen. Ab dem Wert 200 soll in Bayern Wechselunterricht stattfinden, zum Beispiel tageweise oder Hybridunterricht, also teilweise online. Das ist im Sinn der Kanzlerin. Sie halte für diese ganz besonderen Hotspots solche Maßnahmen für absolut notwendig, hatte sie am Morgen betont. Andere Einschränkungen gelten bayernweit, etwa für den Wintersport. Skilifte bleiben wie auch anderswo geschlossen. Deutschland dringt auf eine Einigung mit den anderen europäischen Ländern. Österreich will da bisher nicht mitziehen. Für bayerische Skifahrer ist das Nachbarland trotzdem kein Alternativziel, auch nicht für einen Tag. Denn, so Markus Söder,
Tagesausflüge nur zum Zweck des Skifahrens löst dann auch die entsprechenden Einreise-Quarantäne-Vorschriften aus.
Soll heißen, 10 Tage ohne Ausgleich des Verdienstausfalls. Ganz andere Botschaften kamen schon gestern Abend aus Schleswig-Holstein, wo die Infektionswerte deutlich niedriger sind. Die angestrebten Verschärfungen will man dort nicht mitmachen. Die hatte heute im Bundestag Angela Merkel noch einmal aufgezählt. Für private Treffen soll gelten
5 Personen also aus 2 Haushalten mit Ausnahme von Kindern unter 14 Jahren. Es wird der Mund- und Nasenschutz in allen Innenstädten und außen noch mal verstärkt. Hochschulen und Universitäten sollen zu digitaler Lehre übergehen, mit wenigen Ausnahmen.
Bund und Länder haben sich auch wieder darauf verständigt, bei Verkaufsflächen nach der Größe zu differenzieren, was einige Gerichte zuvor nicht akzeptiert hatten. Besondere Regeln gelten für die Feiertage. Maximal 10 Familienangehörige oder engste Freunde sollen zusammenkommen dürfen. Kinder werden nicht mitgezählt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier begründet das so.
Wenn zum Beispiel eine Familie 3 Kinder hat unter 14 Jahren, die Eltern sind zum Beispiel getrennt, und dann soll noch eine Person, vielleicht die Oma oder wer auch immer, dazu, dann haben sie schon 3 Hausstände, dann ist schon Schluss. Und genau das wollten wir nicht.
Warum die Regeln nicht nur an Weihnachten gelten, sondern bis Silvester, erläutert Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet.
Viele müssen Schichtdienst leisten an den Weihnachtstagen. Und die Verabredung in vielen Betrieben ist, wir machen Weihnachtsdienst, aber dafür haben wir Silvester frei. Und manche holen dann ihre familiären Feiern in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr nach.
Mit den Feiertagen dürften die Einschränkungen dann nicht vorbei sein. Man habe die Prognose aufgestellt, dass eine Rückkehr zu den strengeren Regeln bis Anfang Januar nötig sein werde, so Angela Merkel. Ihr Kanzleramtsminister Helge Braun brachte in vagerer Form den kommenden März ins Spiel.
Gudula Geuter, die Infektionszahlen in Deutschland bewegen sich weiter auf einem hohen Niveau. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut 22.268 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Das waren rund 3.600 Fälle mehr als gestern. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 389 auf 15.116. Gestern war mit mehr als 400 Todesfällen ein neuer Höchstwert erreicht worden. Deshalb möchten also Angela Merkel und ihre Amtskolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, wie gerade gehört, die Einschränkungen verlängern. Das Ziel, möglichst wenige Kontakte. Und dafür gibt es Zuspruch und Widerspruch. Johannes Kuhn.
Die Opposition im Bundestag, sie ist nicht überzeugt. Am fundamentalsten formuliert dies einmal mehr AfD-Co-Fraktionschefin Alice Weidel.
Was Sie den Bürgern zumuten, ist inkonsistent, widersprüchlich, von zweifelhaften Nutzen und durchtränkt vom undemokratischen Geist Obrigkeit staatlicher Bevormundung.
Dietmar Bartsch von der Linksfraktion wiederum moniert.
Sie wurden Ihrer Verantwortung in vielen Fragen seit dem Sommer eben nicht gerecht und schieben alles auf die Bürgerinnen und Bürger und vielfach auf das Private.
Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und FDP-Chef Christian Lindner verbindet, dass sie das Augenmaß vermissen.
Das alles ist wieder viel zu sehr auf Sicht fahren. Das ist viel zu wenig Planbarkeit und Vorausschau.
Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemiebekämpfung explodieren. Jedenfalls ist das keine langfristig durchhaltbare Strategie, die Sie verfolgen.
Kritisch beurteilt auch die Wirtschaft den fortgesetzten Teil-Lockdown. So bemängelt der Industrieverband BDI, dass die Maßnahmen keine Planungssicherheit schaffen. Die Lage werde für viele Unternehmen immer bedrohlicher. Der Einzelhandel warnt. Weil mit den neuen Maßnahmen weniger Kunden als bislang in den Läden erlaubt sind, würden viele Menschen in der Weihnachtszeit online bestellen. Und Ingrid Hartges vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband erinnerte am Morgen im Deutschlandfunk noch einmal daran. Die Dezemberhilfen für die Gastronomie seien notwendig, aber die Novemberhilfen können überhaupt erst jetzt online beantragt werden.
Wenn das Geld jetzt nicht zeitnah fließt, sind zweifelsohne Insolvenzen vorprogrammiert.
Lob und Kritik hat der Lehrerverbandschef Hans-Peter Meidinger an den Beschlüssen zum Schulunterricht. Dass in Risikogebieten die Maskenpflicht im Unterricht ab der 7. Klasse gelte, sei sinnvoll. Dass Wechsel- und Hybridunterricht aber erst bei einem Inzidenzwert von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern vorgesehen ist, sei fragwürdig. Das Robert-Koch-Institut empfehle dies bereits bei einem Inzidenzwert von 50. Und die Medizin? Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery fällt im SWR ein deutliches Urteil zu den Kontaktlockerungen rund um Weihnachten.
Medizinisch-epidemiologisch ist es Wahnsinn, zu Weihnachten wieder etwas mehr aufzumachen und zu lockern, bloß weil Weihnachten ist. Aber ich verstehe, dass es aus psychologischen Gründen so ist, dass die Menschen Kontakte brauchen auch zu Weihnachten. Hier müssen wir eine saubere Balance finden. Aber ich bin sicher, das Weihnachtsfest wird die Infektionszahlen danach wieder etwas in die Höhe treiben.
Und der Intensivmediziner Uwe Janssens kritisiert, dass die Maßnahmen aus medizinischer Sicht inkonsequent seien. Er sagte am Mittag im Deutschlandfunk.
Die Regulierung in den Geschäften, den Zugang zu Geschäften, dass man wirklich diese Menschenmassen, die wir mittlerweile, wenn Sie mal ein Geschäft gehen, beobachten, wo ich mich als Mediziner, wenn ich da bin, frage, das kann nicht funktionieren, was man da beobachtet, dass man das wieder konsequent wieder einzieht.
Während die Dezembermaßnahmen noch nicht einmal umgesetzt sind, droht zwischen Bund und Ländern mit Blick auf die Zeit Anfang 2021 Ungemach. So kritisierte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus die Bereitschaft der Bundesregierung, ohne parlamentarische Rücksprache auch die Dezemberhilfen zu übernehmen. Diese könnten mindestens 15 Milliarden Euro kosten. Mit Blick auf eine mögliche Fortsetzung des Teil-Lockdowns im Januar sagte er im Bundestag:
Die Länder kriegen über die Hälfte der Steuereinnahmen mit den Kommunen. Und ich erwarte von den Ländern, dass sie sich jetzt auch mal endlich finanziell in diese Sache einbringen.
Die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen wies dies zurück. Die Idee, sich bei Ausgleichszahlungen an Gastronomie und Kultur am Umsatz zu orientieren, sei vom Bund gekommen.
Johannes Kuhn berichtete, und zu den Corona-Beschlüssen und der Kritik hören Sie um 19.05 Uhr einen Kommentar unseres Kollegen Stefan Detjen. Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, hat in einer Sondersitzung des Brandenburgischen Landtags heute für die Fortführung und teilweise Ausweitung der Corona-Beschränkungen geworben. Also für das, was er gestern zusammen mit Kolleginnen und Kollegen und der Bundeskanzlerin beschlossen hatte. Danach war die AfD an der Reihe, berichtet Christoph Richter.
Deren Fraktionschef Christoph Berndt sprach von einer Scheindebatte. Der Landtag sei nur einberufen worden, um die dort gefassten Beschlüsse entgegenzunehmen.
Die heutige Tagesordnung mit 20-minütigen Monologen, bei denen die Regierung das erste und das letzte Wort hat, erinnert eher an ein Parlament der FDJ als an eine lebendige Volksvertretung.
Nach der etwa 7-minütigen Rede verließen die AfD-Abgeordneten geschlossen den Plenarsaal. Katrin Dannenberg, die Fraktionschefin der Linken im Brandenburger Landtag, erinnert anschließend daran, dass das Agieren der AfD an die dunkelsten Stunden Deutschlands erinnere.
Es war nämlich die NSDAP, die am 9.2.1931 den Reichstag verlassen haben. Und es bleibt dabei, die AfD steht in dieser Tradition und sie ist eine Gefahr für unsere Demokratie.
Die CDU, die Grünen und Freie Wähler haben mit Empörung auf den Eklat der AfD reagiert. Die SPD sah darin den billigen Aufschrei nach Aufmerksamkeit.
Christoph Richter. Die Deutsche Bahn rechnet mit keinem schnellen Ende der Corona-Zeit und erwartet auch im nächsten Jahr einen Betriebsverlust. Genauer gesagt ein Minus von etwa 1,7 Milliarden Euro. 2022 sollen dann wieder schwarze Zahlen eingefahren werden. Heute stellte die Bahn den Weihnachtsfahrplan vor. Eine Botschaft: Platzreservierungen werden deutlich verringert. Johannes Frevel.
Mehr Abstand soll für geringere Infektionsrisiken sorgen. Die Deutsche Bahn folgt den Bund-Länder-Beschlüssen zur Pandemieprävention und bietet ab morgen deutlich weniger reservierbare Plätze in ihren Fernzügen an. Bis auf Weiteres können nur noch Fensterplätze reserviert werden. In 6 Abteilen und Sitzgruppen mit Tisch kann nur noch ein Fensterplatz und der diagonal gegenüberliegende Gangplatz gebucht werden. Das schafft noch mehr Platz auch für andere Passagiere, denn einerseits können Züge auch ohne Reservierung genutzt werden. Zudem können Familien natürlich auch weiterhin auf benachbarten Sitzen gemeinsam reisen. Bisher ist zwar noch kein Fall einer Corona-Ansteckung in einem Zug nachgewiesen worden, aber die Bahn will auf Nummer sicher gehen. Derzeit bleiben im Schnitt 75-80% der Sitze leer. Dennoch will die Deutsche Bahn vor Weihnachten mehr Züge, darunter einige nagelneue ICE-4, zusätzlich einsetzen. Wegen der geringen Auslastung steht das Unternehmen vor Milliardenverlusten, die zum Teil aus der Bundeskasse ausgeglichen werden.
Johannes Frevel, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Der Deutsche Bundestag hat eine neue Vizepräsidentin. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler aus Brandenburg gehört ab sofort dem Präsidium des Parlaments an. Die SPD-Fraktion hatte sie nach dem überraschenden Tod von Thomas Oppermann nominiert. Oppermann war im Oktober verstorben. Die AfD-Fraktion scheiterte abermals mit dem Versuch, einen Bundestagsvizepräsidenten aus ihren Reihen wählen zu lassen. Der Abgeordnete Harald Weil erreichte im ersten Wahlgang nicht die notwendige Mehrheit der Stimmen. Frank Capellan berichtet.
Am Ende ist es nur eine Formsache. Quer durch alle Fraktionen, mit Ausnahme der AfD, hatte es Zustimmung gegeben. Das Ergebnis für die Sozialdemokratin ist überaus deutlich.
Mit Ja haben gestimmt 536 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 83 Abgeordnete. Die Abgeordnete Dagmar Ziegler hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen erreicht.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki gratuliert der Nachfolgerin des vor 4 Wochen völlig überraschend verstorbenen Thomas Oppermann. 60 Jahre alt, Ostdeutsche, in Leipzig geboren, in Brandenburg über viele Jahre politisch aktiv als Ministerin und Abgeordnete.
Sie ist zur Stellvertreterin des Präsidenten gewählt. Ich frage Sie, sehr verehrte Frau Kollegin Ziegler, nehmen Sie die Wahl an?
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank.
Ziegler ist Wunschkandidatin von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Der allerdings hätte sich am Dienstag fast noch eine Abfuhr eingeholt Ulla Schmidt, die bereits 4 Jahre im Bundestagspräsidium saß, wollte wieder rein. Kampfkandidatur 66 zu 66 Stimmen in der Bundestagsfraktion. Erst als die ehemalige Gesundheitsministerin zurückzieht, wird der Weg frei für Dagmar Ziegler. Seit 2009 gehört sie dem Bundestag an. Nun rückt sie in dessen Präsidium auf.
Dass ich einmal im Reichstag stehe und Gesamtdeutschland mitgestalten darf, das war für mich das prägendste Erlebnis, zumal mein Großvater auch Sozialdemokrat war, in der DDR dann natürlich nicht mehr und auch nicht in die SED gegangen ist.
Die AfD kämpft unterdessen weiter um einen Vizeposten. Mit Harald Weil tritt Kandidat Nummer 6 an. Laut Geschäftsordnung und Beschluss des Bundestages darf jede Fraktion einen Stellvertreter des Parlamentspräsidenten benennen. Auch die Alternativen. Doch bisher konnte niemand mehr als die Hälfte aller Bundestagsabgeordneten für sich gewinnen, auch weil Professor, Wirtschaftswissenschaftler, ist umstritten. 2 Disziplinarverfahren liefen gegen ihn. Die Bedeutung des Holocaust habe er relativiert, mit sehr europafeindlichen Argumenten gelehrt. Zwar wurden diese Vorwürfe unter Verweis auf die Wissenschaftsfreiheit zurückgewiesen, viele Freunde aber hat der 61-jährige AfD-Kandidat im Bundestag nicht.
Mit Ja haben gestimmt 104 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 528 Abgeordnete. Der Abgeordnete Dr. Harald Weil hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen damit nicht erreicht.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will der AfD das Recht auf den Vizeposten wieder nehmen. Unparlamentarisch sei das Verhalten der Abgeordneten in den letzten Jahren gewesen, dass Corona-Leugner von 2 ihrer Fraktionsmitglieder ins Parlament geschleust wurden, ist für Dobrindt ein letzter Beleg. Die AfD allerdings will den Sitz im Bundestagspräsidium vor dem Bundesverfassungsgericht erstreiten. Justiziar Stefan Brandner hat Klage in Karlsruhe eingereicht.
Das Bundesverfassungsgericht musste jetzt halt diesen gordischen Knoten durchschlagen und dann eine sibyllinische Entscheidung finden, dass eben das Recht, was uns nach Geschäftsordnung und nach dem einstimmigen Beschluss des Bundestags zusteht, nämlich einen Bundestagsvizepräsidenten zu stellen, dass das Recht durchgesetzt werden kann.
Damit geht die Debatte über den richtigen Umgang mit der AfD weiter. Der mit 66 Jahren verstorbene Sozialdemokrat Thomas Oppermann hatte als Bundestagsvizepräsident dazu geraten.
Man muss mit Gelassenheit auf die AfD reagieren, ihr keine Sonderbehandlung geben.
Was das konkret zu bedeuten hat, muss nun in Karlsruhe entschieden werden.
Frank Capellan. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kann völkerrechtlich verbindliche Entscheidungen treffen, sofern keine Vetomacht diese blockiert. Noch bis Ende des Jahres ist Deutschland nicht ständiges Mitglied, als eines von 10. Die stehen im Schatten der 5 ständigen Mitglieder und Vetomächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Heute debattierte der Deutsche Bundestag über die 2 Jahre, in denen die Bundesregierung in New York Flagge zeigte. Klaus Reimer.
Natürlich habe man in den vergangenen 2 Jahren im UN-Sicherheitsrat nicht alle Ziele erreicht, so der Bundesaußenminister zu Beginn der Debatte. Er begründete dies unter anderem mit der Trump-Administration und ihrer Absage an den Multilateralismus. Doch das zähe Ringen um humanitäre Hilfe in Syrien, Initiativen für Libyen und den Sudan und ein Schwerpunkt auf Abrüstung, das sind aus Sicht von Heiko Maas Pluspunkte der letzten 2 Jahre. Außerdem:
Menschenrechte, die Verfolgung von Kriegsverbrechen, die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen, ihr Schutz vor sexueller Gewalt, all das wäre ohne diesen Einsatz oft schlicht und einfach unter den Tisch gefallen.
Der Koalitionspartner applaudierte, die hohen Erwartungen an Deutschland seien erfüllt worden, hieß es in der Debatte. Donald Trump sei ein Grund für den aktuell schlechten Zustand der Vereinten Nationen, so Johann Wadephul von der CDU. Die Politik Chinas ein anderer.
Herr Außenminister, ich hätte mir gewünscht, dass Sie dies auch ansprechen, denn es ist keine Kleinigkeit, dass China versucht, die Werte und Regeln der Vereinten Nationen umzudefinieren oder die Souveränität des Staates über das Völkerrecht setzen, Stichwort Einmischung in innere Angelegenheit.
Die Opposition ließ kein gutes Haar an diesen 2 Jahren der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat. Die Bundesregierung habe auf Wohlfühlthemen gesetzt und versagt, so Anton Friesen von der AfD.
Treten Sie ab und überlassen Sie die Außenpolitik denen, die es wirklich können, der AfD. Vielen Dank.
Die Bilanz sei aus friedenspolitischer Sicht mager, formulierte Heike Hensel von der Linksfraktion und zielte auf den Atomwaffenverbotsvertrag. Die Bundesregierung hat diesen UN-Vertrag aus bündnispolitischen Gründen nicht unterzeichnet. Wer sich gleichzeitig einem Schwerpunkt Abrüstung verschreibe, mache sich unglaubwürdig, kritisierte Hensel.
Dieser Vertrag wird von mehr als 120 Ländern unterstützt und nachdem ihn nun 50 Länder ratifiziert haben, kann er im Januar 2021 in Kraft treten. Deutschland ist nicht dabei. Was für ein Armutszeugnis.
Bijan Djirsaray, FDP, beklagte angesichts der Großmachtpolitik und Blockaden die Sitzverteilung im Sicherheitsrat, die nicht ins 21. Jahrhundert passe.
Die Bundesregierung hätte auch mehr über die Reform des Sicherheitsrates sprechen müssen. Man könnte aus dem ständigen französischen Sitz einen europäischen Sitz machen. Herr Macron hält regelmäßig historische Reden, aber über dieses konkrete Thema möchte er nicht reden.
Viel Symbolpolitik, ganz wenig vorzuweisen, so urteilte Omid Nuripur für die Grünen. Die von der Bundesregierung gebildete Allianz für den Multilateralismus sei eine Luftnummer. Das Thema Westsahara sei verschlafen worden. Mit Waffenlieferungen an Beteiligte im Jemen und im Libyenkrieg schade man den eigenen politischen Zielen. Auch die Sicherheitsratsresolution zum Schutz vor sexueller Gewalt in Konflikten sei mangelhaft.
Dort sind gestrichen worden aus dem Entwurf elementare Teile auf Druck einer Trump-Administration, die wiederum Druck hatte von den radikalen Evangelikalen im Hintergrund. Ich verlange von der Bundesregierung nicht, dass sie sich hätte gegen Trump durchsetzen müssen, aber wo blieb da ihr Aufschrei?
Heiko Maas kündigte an, man wolle in 8 Jahren nicht nur erneut für einen nicht ständigen Sitz kandidieren, sondern bis dahin ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sein.
Klaus Remme. Ein türkisches Gericht hat hunderte Beschäftigte eines Luftwaffenstützpunkts der Beteiligung am Putschversuch von 2016 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Karin Senz.
Umsturzversuch, Attentate auf den Präsidenten und vorsätzliche Tötung lauten Anklagepunkte bei dem Mammutverfahren mit knapp 500 Angeklagten. Darunter sind Militärs, aber auch Zivilisten. Im Mittelpunkt stehen die Geschehnisse rund um die Militärbasis Akıncı bei Ankara in der Putschnacht im Sommer 2016. Die Putschisten sollen dort ihr Hauptquartier gehabt haben. Einer der Hauptbeschuldigten ist ein Oberstleutnant, der damals angeordnet haben soll, das Parlament zu bombardieren. Aber auch Kampfpiloten werden verurteilt. Bei dem Putschversuch wurden auch die Straßen vor Erdogans Präsidentenpalast und die Kommandozentrale der Sondereinsatzkräfte in Ankara bombardiert. Es gab viele Tote. Mustafa Yilmaz ist der Bruder eines der Opfer. Er verfolgt die Urteile im Gerichtssaal in Ankara mit.
Die Verräter vom Luftwaffenstützpunkt Akıncı sind heute zu bis zu 79-facher lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Mit dem Strafmaß bin ich zufrieden, aber der Schmerz ist noch nicht vergangen. Ich möchte in einem Land leben, in dem es keine Vaterlandsverräter gibt. Dafür werde ich mich einsetzen, soweit es in meiner Macht steht.
Das Gericht sieht es auch als erwiesen an, dass die Angeklagten für die Geiselnahme des damaligen Generalstabschefs und heutigen Verteidigungsministers Hulusi Akar verantwortlich sind. 337 Angeklagte bekommen lebenslange Haftstrafen, manche von ihnen sogar 79-fach lebenslang. 75 werden freigesprochen. Auch der Anwalt der Opfer Muaz Ergesen zeigt sich zufrieden.
Das war ein wichtiger Prozess für das türkische Justizsystem und das Land. Es war ein Prozess, der in die Geschichte eingehen wird. Wir waren heute Zeuge eines historischen Tages. Ich hoffe, das wird allen eine Lehre sein, die Verfassung und das Recht zerstören wollen.
Die türkische Justiz steht allerdings massiv in der Kritik. Sie sei nicht unabhängig, Prozesse politisch beeinflusst. Diese Kritik dürfte nach den hohen Strafen in dieser Verhandlung wieder hochkochen. Ebenfalls angeklagt ist der islamische Prediger Fethullah Gülen. Sein Verfahren wird abgetrennt. Er lebt in den USA im Exil. Die Türkei sieht in ihm den Drahtzieher des Umsturzversuchs. Sie fordert bis jetzt vergeblich seine Auslieferung.
Karin Senz. Der oberste Gerichtshof der USA hat eine Corona-bedingte Begrenzung für den Besuch religiöser Einrichtungen im Bundesstaat New York aufgehoben. Ausschlaggebend war dabei die Stimme der von Donald Trump jüngst ernannten Richterin Barrett. Arthur Landwehr.
Auch wenn es um die Gesundheit geht, darf der Staat nicht beliebig Gottesdienstbesuche beschränken. Das hat der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, entschieden. Geklagt hatten die katholische Diözese von Brooklyn, New York, und orthodoxe jüdische Organisationen ebenfalls in New York. Dort nämlich hatte der Gouverneur für besondere Corona-Hotspots Gottesdienstbesuche auf 10 bzw. 25 Personen beschränkt. Das verstößt gegen die amerikanische Verfassung, die Religionsfreiheit garantiert, urteilen 5 der 9 Richter. Der Staat müsse beispielsweise die Größe eines Gotteshauses berücksichtigen, also zum Beispiel mehr Menschen in großen Kirchen als in kleinen zulassen. So wie er das ja auch für weltliche Einrichtungen wie Geschäfte oder Restaurants regle. In der Minderheitenmeinung heißt es, dass der Staat sehr wohl das Recht haben müsse, auf Gefahren für die Gesundheit der Menschen zu reagieren und dabei religiöse Organisationen wie weltliche zu behandeln. Es könne nicht Aufgabe von Richtern sein, die Einschätzung von Gesundheitsexperten zu hinterfragen und dabei eine womöglich tödliche Rolle zu spielen. Die 5 Mehrheitsrichter gehören alle zum konservativen Kern des Gerichts, darunter Amy Coney Barrett. Die aktive Katholikin war kürzlich von Donald Trump zur obersten Richterin ernannt worden.
Arthur Landwehr. Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hat heute die letzte Phase der Offensive gegen die in der Region Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF angekündigt. Das letzte Tor zum Frieden sei nun geschlossen, erklärte der Träger des Friedensnobelpreises. Hunderte Menschen wurden bereits getötet, Zehntausende befinden sich auf der Flucht. Die gesamte Region am Horn von Afrika gilt als sehr instabil. Antje Diekans.
Etwa 500.000 Menschen in Mekelle müssen sich auf heftigen Beschuss einstellen. Die äthiopische Armee hat ihre Panzer um die Hauptstadt der Tigray-Region zusammengezogen. Zuvor war ein Ultimatum an die dortige sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF abgelaufen. Ministerpräsident Abiy Ahmed erklärte auf Twitter, darum beginne jetzt die dritte und letzte Phase der Militäroffensive. Die Menschen in Mekelle sollten sich in Gebäuden in Sicherheit bringen. Seit Anfang des Monats kämpft die Armee gegen die Volksbefreiungsfront, nachdem politische Auseinandersetzungen eskaliert waren. Die TPLF hatte über Jahrzehnte fast alle wichtigen Funktionen in Regierung und Militär besetzt und war von Abiy mehr und mehr ins Ausgedrängt worden. Der frühere stellvertretende Außenminister Berhane Gebrekristos, ein Mitglied der TPLF, sagte im Sender BBC, der Konflikt hätte besser am Verhandlungstisch besprochen werden sollen.
I'm sure the people of Tigray will be able to cope.
Ich bin sicher, die Menschen aus Tigray werden diese Invasion abwehren. Aber all das war unnötig, denn die Probleme sind politisch und hätten auch politisch gelöst werden sollen.
And they should have been sorted out politically.
Abiy Ahmed wirft der Volksbefreiungsfront dagegen vor, alle Gespräche blockiert zu haben. Die äthiopische Menschenrechtskommission macht eine mit der TPLF verbündete Jugendorganisation zudem für ein Massaker in einem Dorf in Tigray verantwortlich. Dort seien etwa 600 Menschen, die anderen Volksgruppen angehörten, grausam getötet worden. Der Vorsitzende der Kommission erklärte, seine Mitarbeiter hätten das von Augenzeugen erfahren.
They have personally visited the crime scene.
Sie haben persönlich den Ort der Verbrechen besucht. Dort fanden sie Massengräber und viele Tote. Was geschehen ist, haben sie direkt von den Familien der Opfer gehört.
From the victims and their families.
Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtete von dem Massaker. Nach ihrer Darstellung ist aber unklar, wer die Täter waren. Die Auseinandersetzungen in der Tigray-Region haben inzwischen Zehntausende Menschen vertrieben. Viele suchen Zuflucht im Nachbarland Sudan. Wir haben niemals erwartet, zu Flüchtlingen zu werden, sagt einer der Ankommenden. Wir fühlten uns sicher. Die Afrikanische Union hat Vertreter nach Äthiopien geschickt, die zwischen den Konfliktparteien vermitteln sollen. Abiy Ahmed hatte sich zuvor allerdings jede Einmischung von außen verbeten.
Antje Diekans. Per aspera ad astra. Im Sturm hatte Diego Maradona den Weg durch Mühsal zu den Sternen zurückgelegt. In ärmlichen Verhältnissen geboren, wurde der argentinische Fußballer zum Vorbild einer Generation. Aber es ging auch abwärts. Die leidenschaftliche Anteilnahme nach seinem Tod ist vielleicht auch mit den Brüchen und Abstürzen in seinem Leben zu erklären. Ivo Maruschik.
Die Warteschlange reichte durch die halbe Innenstadt von Buenos Aires. Zehntausende Argentinier warteten bis zu 3 Stunden, um sich von Diego Maradona zu verabschieden. Der Leichnam war seit dem frühen Morgen in der Casa Rosada, dem Präsidentenpalast, aufgebahrt. Die Fans warfen Blumen, Trikots und Fahnen auf den Sarg. Viele hatten Tränen in den Augen, viele zeigten aber auch das Siegeszeichen. Zu Beginn der Totenwache hatten Hooligans sogar versucht, die Absperrungen zu stürmen und sich Rangeleien mit der Polizei geliefert. Eigentlich sollte Maradona mehrere Tage aufgebahrt werden. Die Familie hat aber entschieden, dass der Leichnam noch heute beigesetzt wird, und zwar in einem Vorort von Buenos Aires, wo auch seine Eltern bestattet sind. Maradonas Anwalt erhebt unterdessen schwere Vorwürfe gegen die Familie und das Pflegepersonal. Er behauptet, Maradona sei nicht korrekt überwacht worden, obwohl er sich von einer Operation am Gehirn erholte. Nach seiner Darstellung wurde Maradona erst nach Stunden ohne Lebenszeichen aufgefunden, obwohl eine Krankenschwester im Haus war. Laut Autopsie ist der Fußballstar an akuter Herzinsuffizienz gestorben.
Ivo Maruszczyk zum Abschluss der Informationen am Abend mit Christoph Heinemann.